ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und wir sprechen heute über Hecken, Bäume und Streit unter Nachbarn. Genauer gesagt geht es heute um eine Bambushecke. Damit hat sich der Bundesgerichtshof nämlich zuletzt beschäftigt. Und unser Mann mit dem grünen Daumen, Michael Nordhardt, war vor Ort. Hallo Michael.
Hi Fabian, grüß dich.
Und ebenfalls hier im Studio ist unser Praktikant Luis Bolte, der sich darüber hinaus mal angeschaut hat, was der Bundesgerichtshof so in Sachen Hecken und Bäume in den letzten Jahren so alles entschieden hat. Hallo Luis.
Hallo Fabian.
So Michi, du warst jetzt zuletzt unser Experte in Sachen Bambus. Nimm uns doch mal mit, was sind denn so die Eckdaten in diesem Fall gewesen?
Also wir stellen uns vor, zwei benachbarte Grundstücke in Hessen. Seit Ende der 1960er Jahre gibt es auf der einen Seite, also auf dem einen Grundstück, so eine Aufschüttung entlang der Grundstücksgrenze. 28 Meter ist die lang. Und 2018 hat sich die Eigentümerin dieses Grundstücks entschieden, da eine Bambushecke drauf zu pflanzen. Und diese Hecke, die ist, wie das wohl bei Bambus oft so ist, relativ schnell gewachsen. Und irgendwann dann so 6 oder 7 Meter geworden. Und das war dann der Zeitpunkt, wo sich der Nachbar auf dem anderen Grundstück gedacht hat, okay, jetzt wird's mir zu hoch. Ich klage dagegen. Ich möchte, dass diese Hecke auf 3 Meter runtergeschnitten wird. Das ist so der Ausgangspunkt. Das ist die Klage. Der will, dass diese Hecke deutlich niedriger ist. In der ersten Instanz hat er gewonnen. Die haben also gesagt, am Landgericht in Frankfurt am Main, ja, diese Hecke muss zurückgeschnitten werden, ist dann in die Berufung gegangen und das OLG Frankfurt am Main hat gesagt, nein, muss nicht zurückgeschnitten werden. Und der Fall ist dann nochmal eine Instanz höher gegangen zum Bundesgerichtshof. Und wir waren da bei der Verhandlung dabei und da hat man vor ein paar Wochen dann schon gesehen, wie die Positionen sind. Hat man da so ganz gut raushören können und ich habe mit dem BGH-Anwalt des Klägers, Peter Wassermann heißt der, in der vergangenen Woche kurz gesprochen, als es dann aufs Urteil hinging, um da für unsere Berichte im Morgenmagazin und in der Tagesschau mir nochmal ein bisschen erklären zu lassen, wie das alles ist mit der Hecke und er hat mir das so beschrieben.
Für meinen Mandanten hat diese Bambushecke eine erdrückende Wirkung. Wenn er aus seinem Haus schaut, steht er vor einer meterhohen grünen Wand, die sich zu ihm hinüberneigt bei Niederschlag, weil ja Regen und Schnee diese Blätter zusätzlich belasten. Sie nimmt ihm Luft und Licht und das ist für ihn nicht akzeptabel.
Also wir hören die Bambushecke aus Sicht des Klägers. Da ist die Rede von erdrückender Wirkung, da ist die Rede von einer meterhohen grünen Wand. Klar, die BGH-Anwältin der anderen Seite, der Frau, die den Bambus gepflanzt hat, die hat natürlich zu dieser Bambushecke irgendwie ein ganz anderes Verhältnis und hat in der Verhandlung ein Plädoyer für die Hecke gehalten. Sophie Türk heißt die Anwältin und sie hat das hier gesagt.
Es geht eben um ganz andere Kriterien, wie den Sichtschutz der Hecke oder den Sonnenschutz, der von der Hecke geht, aber auch das ökologische Element für den Nestbau der Vögel oder den Schutz der Insekten.
Also ihr seht schon, irgendwie zwei völlig unterschiedliche, ja, und wahrscheinlich auch miteinander unvereinbare Ansichten zum Thema Bambushecke. Und das hat dann eben dazu geführt, dass der BGH ran musste und entscheiden musste, ja, hat der Nachbar jetzt einen Anspruch drauf, dass der Bambus zurückgeschnitten wird oder nicht?
Okay, also jetzt bevor wir zu der Entscheidung kommen, würde ich dich gerne mal als Bambusexperten, als den ich dich ja eben angekündigt habe, fragen, erzähl doch mal, kannst du so ein paar Basics zum Bambus nennen?
Also vielleicht hast du da auch so eine kleine Nummer übertrieben, aber ja, klar, ein paar Dinge habe ich so bei der Recherche dann natürlich schon gelernt. Ich war zum Drehen eben für Morgenmagazin und die Tagesschau am Ende dann im Bambusgarten Bulach hier in Karlsruhe und das ist eine Gärtnerei spezialisiert auf Bambus. Da habe ich Stefan Brasch kennengelernt. Der macht diese Gärtnerei seit sage und schreibe 28 Jahren und es ist so eine richtige Oase. Also man ist da reingekommen und war sofort von Bambus umgeben, auch von hohem Bambus. Und irgendwann stand man dann tatsächlich vor so Bambusstangen, die irgendwie wirklich in den Himmel gegangen sind. Und ja, ein paar so Facts habe ich dann einfach schon gelernt. Nämlich, ja, Bambus kann so in unseren Gefilden 10 bis 12 Meter sogar werden, also so richtig, richtig hoch. Bambus ist immer grün, Bambus kann eben tatsächlich auch sehr schnell wachsen. Und dann habe ich gelernt, und davon hat mir eben Stefan Brasch auch berichtet, dass Bambus einfach schon öfter für Streit zwischen Nachbarn sorgt. Einmal wegen des Laubs, also da fallen ständig irgendwie Blätter dann in den Nachbargarten. Dann, nächster Punkt ist wegen der Wurzeln, weil die sich tatsächlich wahnsinnig schnell ausbreiten, wenn man nicht so eine Sperre in die Erde wirklich reinmacht. Übrigens, so eine Sperre, wenn wir schon dabei sind, hat's in dem BGH-Fall gegeben. Also die Wurzeln waren da nicht das Problem, sondern was oft eben ein Problem ist und auch bei uns dann im Fall, die Höhe eben. Das haben wir ja gerade schon gehört. Dem ist es einfach zu viel geworden mit der Höhe dem Nachbarn und deswegen dann diese Klage. Und ja, jetzt geht's ja bei uns in dem Fall irgendwie so ein bisschen darum, muss dieser Bambus zurückgeschnitten werden? Und mich hat dann mal interessiert, wie schwierig ist es eigentlich, so Bambus zurückzuschneiden? Also ist das was man schnell mal macht oder ist da wirklich Muskelkraft oder dann auch Geld erforderlich? Und deswegen habe ich Stefan Brasch mal gefragt und der hat mir das so beschrieben.
Ja, es ist nicht wirklich schwer. Man kann Pflanzen, die 4 Meter hochgewachsen sind und müssen auf 2 Meter runtergekürzt werden, kann man grundsätzlich so kürzen. Das wird dann dichter und buschiger unten. Und das ist mit einem Schnitt im Prinzip pro Jahr getan, weil die abgeschnittenen Halme wachsen nie mehr in der Höhe weiter. Das heißt, nur neue rauskommende Halme müssten dann wieder nachgekürzt werden. Also von daher, das Schneideaufkommen ist jetzt nicht wirklich groß.
Okay, also das Schneideaufkommen ist nicht wirklich groß, also es ist kein riesiger Aufwand. Trotzdem, hier hat die Beklagte gesagt, sie will den Bambus nicht stutzen. Und der BGH hat jetzt entschieden, also der 5. Zivilsenat unter Vorsitz von Bettina Brückner. Was hat er denn jetzt entschieden?
Also ich würde sagen, das erzähle ich gleich, darauf kommen wir auf jeden Fall natürlich. Aber ich muss vorher ein paar so Pflöcke einschlagen. Nämlich, und das ist ganz wichtig, wenn man an der Grundstücksgrenze pflanzt, dann gibt's Abstände, die man da einhalten muss. Das ist in den Bundesländern jeweils im Nachbarrecht etwas unterschiedlich geregelt. Und ich würde sagen, ich mache es jetzt vielleicht einfach mal am Beispiel von Hessen, weil es eben in unserem Fall um Hessen geht. Da geht's einmal zunächst um Bäume, die da im Nachbarschaftsrecht auftauchen. Und da ist es so, die müssen 1,5 bis 4 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt gepflanzt werden. Kommt es dann ein bisschen auf die Art an und so, aber da kann man sich merken, 1,5 bis 4 Meter. Dann gibt's die Kategorie der Sträucher. Da ist dieser Abstand auf 0,5 bis 1 Meter festgelegt. Ja, und dann gibt es eben die Hecken. Und da wird unterschieden je nach Höhe. Mit Hecken bis zu 1,20 Meter Höhe muss man mindestens 25 cm Abstand halten vom Nachbargrundstück. Bei Hecken zwischen 1,20 Meter und 2 Metern ist es 0,5 Meter Abstand. Und für alle anderen Hecken, also Hecken über 2 Meter, gilt dann ein Mindestabstand eben von 75 cm. So auch in unserem Fall.
Okay, und was passiert, wenn man die Abstände nicht einhält?
Wenn man diese Abstände nicht einhält, dann kann der Nachbar eben einen Anspruch haben auf Beseitigung der Beeinträchtigung, heißt das. Gemeint ist damit im Klartext einfach Anspruch auf Zurückschneiden. Und jetzt könnte man meinen, dass die Sache eigentlich ganz klar ist, weil es eben so im Gesetz steht, ab 75 cm Abstand darf die Hecke so hoch sein, eigentlich ja, wie sie will. Aber der Kläger sagt eben, bei 7 Metern Höhe, da ist das keine Hecke mehr. Und deshalb können dann auch nicht die Abstände gelten, die für Hecken gelten, sondern ja, man muss dann größere Abstände einhalten, die Abstände nämlich, die für Bäume gelten. Und da können wir vielleicht nochmal reinhören, wie Rechtsanwalt Wassermann da argumentiert hat.
Eine Hecke ist eine Anpflanzung, die der Gestaltung bedarf. Das heißt, sie muss regelmäßig gepflegt werden, sie muss geschnitten werden, sodass eine bestimmte Form oder auch eine bestimmte Höhe eingehalten wird. Das bedeutet, dass dem Wesen einer Hecke auch eine Begrenzung der Höhe nach immanent ist.
Herr Wassermann hat mir dann nach unserem Interview auch nochmal so im Gespräch gesagt, natürlich weiß er auch, dass rein biologisch jetzt nicht irgendwann aus einer Hecke ein Baum wird. Aber eben nochmal die Argumentation, ab einer bestimmten Höhe, er hat dann da so von ja, 3 Metern gesprochen, dürfen eben aus seiner Sicht nicht mehr die Abstände für Hecken gelten, sondern es müssen die für Bäume sein, weil eben in dem Begriff Hecke eine Höhenbegrenzung quasi schon mit drin steckt.
Ich finde das herrlich. Also diese juristischen Diskussionen um Begriffe wie Hecken und Bäume, das finde ich ganz toll. Und der BGH sieht das aber anders, oder?
Genau, der BGH sagt erstens, dass auch Bambus eine Hecke sein kann, wenn die Pflanzen, so sagen es die Richterinnen und Richter, einen geschlossenen Eindruck als Einheit vermitteln. Es ist dann auch von Dichtschluss die Rede. Und entscheidend dafür ist das äußere Erscheinungsbild. Also man muss sich das anschauen und man sieht, die stehen dicht zusammen, die bilden eine Einheit und die vermitteln vielleicht auch sowas wie Sichtschutz, stehen zusammen, dann kann Bambus auch eine Hecke sein. Und dann kommt aber der wesentliche Punkt, quasi die zentrale Aussage des Urteils. Für Hecken, da gibt es keine allgemeine Höhenbegrenzung. Eine Hecke darf also in die Höhe wachsen und bleibt auch bei hoher Höhe eine Hecke. Und die Folge daraus ist dann, es gelten die Abstandsregeln, die für Hecken gelten und eben nicht die Abstandsregeln für Bäume.
Alles klar, das klingt irgendwie logisch, aber wie hat der BGH argumentiert?
Der BGH hat erstmal angefangen und hat mit dem allgemeinen Sprachgebrauch argumentiert und er sagt, dass Hecken über ihre Funktion definiert werden. Also Hecken haben die Funktion, Grundstücke voneinander abzugrenzen und Grundstücke zu schützen und dass da irgendwo so eine Komponente mitschwingen soll von wegen Höhenbegrenzung oder so. Das sieht der BGH eben nicht. Also das war so das erste Argument, das die Richterinnen und Richter dann gebracht haben. Ein zweites sehr wesentliches Argument war, der BGH hat dann auch mit der Gewaltenteilung argumentiert und gesagt, der Landesgesetzgeber in Hessen, der hat sich eben einfach dafür entschieden, für Hecken keine Maximalhöhe festzulegen. Wenn er eine Maximalhöhe hätte festlegen wollen, dann hätte er das machen können. Er hat es aber nicht gemacht und deshalb können jetzt nicht einfach die Richter herkommen, sich quasi an die Stelle des Gesetzgebers stellen und sagen, ja, wir lesen da jetzt aber trotzdem irgendwie eine Höhenbegrenzung, sei es bei 3 Metern, bei 5 Metern, wie auch immer, rein. Und dann hat es in der Urteilsbegründung noch ein weiteres Argument gegeben, es hat noch ein paar gegeben, aber ein weiteres, das mir irgendwie ganz griffig vorgekommen ist, als ich es gehört habe und da können wir jetzt vielleicht mal reinhören.
Zudem ist es kaum überzeugend, dass eine Hecke zu einem Baum werden soll, sobald sie höher als 3 Meter ist und sich durch einen Rückschnitt auf 3 Meter dann wieder in eine Hecke zurückverwandeln soll.
Als ich es das erste Mal gehört habe, das hat irgendwie so ganz witzig geklungen, aber dann irgendwie schon nachvollziehbar auch. Also wir haben eine Anpflanzung, die soll zuerst eine Hecke sein, dann irgendwann zum Baum werden und dann wird sie zurückgeschnitten und dann ist es wieder eine Hecke. Also tatsächlich ist ja irgendwie schwer vorstellbar.
Ja, das Argument finde ich durchaus überzeugend. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu unserem Bambusstreit in Hessen. Das heißt also, die Hecke darf bleiben, oder?
Also gemessen an dem, was wir bisher gehört haben, ja, die Hecke darf bleiben. Aber natürlich kommt jetzt noch eine Art Plot-Twist mit rein, denn es könnte tatsächlich sein, dass die Hecke, um die es da geht, doch zu nah am Nachbargrundstück steht. Dass also diese erforderlichen 75 Zentimeter, von denen ich gesprochen habe, vielleicht nicht eingehalten worden sind. Da könnte es, so sagt der BGH, in den Instanzen zuvor ein Problem gegeben haben. Die hätten nämlich laut BGH ja diese 75 Zentimeter nicht einfach so zugrunde legen dürfen, sondern hätten da nochmal gucken müssen, ist es denn tatsächlich so, dass da 75 Zentimeter eingehalten wurden? Bedeutet also, kleiner Wortwitz, in Hessen nochmal messen. Wenn dann am Ende diese 75 Zentimeter Abstand eingehalten worden sind, dann tatsächlich, dann darf der Bambus bleiben, wie er ist. Und wenn nicht, muss man ihn runterschneiden auf 2 Meter.
Okay, und was ist jetzt eigentlich mit den anderen Bundesländern? Also gilt das überall, dass es da keine Höhenbegrenzung gibt?
Nee, das gilt nicht überall. In Hessen, das haben wir jetzt gesehen, steht im Gesetz, wenn Hecken über 2 Meter sind, müssen sie mindestens 75 Zentimeter vom Nachbargrundstück entfernt sein. Solche Regelungen, also gleichlautende Regelungen letztendlich, gibt es auch im Saarland und in Nordrhein-Westfalen, bedeutet also, ab 75 Zentimeter Abstand von der Grundstücksgrenze keine Höhenbegrenzung. Ich habe es aber vorhin auch schon gesagt, die Bundesländer, die können das auch anders regeln. Und manche haben das auch gemacht. Zum Beispiel in Niedersachsen gibt es nochmal eine andere Regelung. Lass dazu vielleicht mal die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsbegründung hören.
Anders als in Hessen oder Nordrhein-Westfalen werden etwa in Niedersachsen Bäume, Sträucher und Hecken im Wesentlichen gleich geregelt. Deshalb gibt es in Niedersachsen Abstandsvorschriften sogar für Hecken, die mehr als 15 Meter hoch sind. Solche Vorschriften wären offenkundig sinnlos, wenn Hecken schon begrifflich nicht höher als 3 Meter sein dürften.
Also, wir haben es gehört, in Niedersachsen, da gibt es eine Regelung für Hecken mit mehr als 15 Metern Höhe. Und auch das ist ja, wenn wir an vorhin zurückdenken, nochmal ein Argument dafür, dass im Begriff Hecke eben keine Höhenbegrenzung zum Beispiel bei 3 Metern oder so drin steckt, sondern dass Hecken wirklich in die Höhe wachsen dürfen. In Baden-Württemberg, da gibt es dann nochmal eine andere Regelung. Da ist es zum Beispiel so, dass eine Hecke stufenweise immer höher werden darf, je weiter sie vom Nachbargrundstück weg ist. Konkret ist es so, dass alle Hecken bis zu 1,80 Meter mindestens 50 Zentimeter zur Grundstücksgrenze einhalten müssen. Und wenn die Hecke dann höher wird, dann kommt die zusätzliche Höhe sozusagen auch beim Abstand dazu. Also zum Beispiel ist die Hecke jetzt nicht 1,80 Meter, sondern 2,80 Meter und dann wird aus 50 Zentimeter Mindestabstand plötzlich 1,50 Meter Mindestabstand. Und in den Bundesländern, in denen es solche Regelungen gibt, also doch Höhenbegrenzungen für Hecken, da müssen die dann eben auch eingehalten werden. Bedeutet, man informiert sich am besten vor Ort, da wo man wohnt, welche nachbarrechtlichen Vorgaben es da gibt. Und dann ist man so einigermaßen auf der sicheren Seite. Eins vielleicht noch ganz spannend finde ich, in Hamburg und in Bremen, da gibt's überhaupt keine Regelungen über Abstände oder Höhen von Hecken. Bedeutet theoretisch, dass man direkt an der Grundstücksgrenze pflanzen kann und auch nicht auf die Höhe achten muss. Jetzt wissen wir aber ja, naja, zwischen Nachbarn wird quasi über alles gestritten, auch darüber dürfte gestritten werden. Deswegen ist es am besten, man redet mit den Nachbarn, überlegt sich vielleicht sogar gemeinsam ein Konzept für die Grenzbepflanzung. Ja, und dann dürfte das alles ja eigentlich ganz smooth ablaufen.
Okay, alles klar. Also wir haben gelernt, es ist kompliziert und am besten sollte man doch kommunizieren zwischen den Nachbarn. Danke, Michael, für diese Erkenntnisse in Sachen Bambus. Bambus ist aber bei weitem nicht das einzige Gewächs, was unter Nachbarn für Streit sorgt. Am Bundesgerichtshof sind in den letzten Jahren immer mal wieder auch Nachbarschaftsfälle gelandet, wo es um Pflanzen geht. Luis, du hast ja mal recherchiert, was da so entschieden wurde. Erzähl doch mal.
Ja, nicht nur bei Hecken, sondern besonders bei Bäumen gibt es offenbar auch häufiger Probleme. Eschen zum Beispiel, das sind Bäume, die können sehr hoch wachsen. Die kommen etwa auf 25 Meter und werfen dementsprechend dann auch ziemlich viel Schatten. Und so einen Fall gab es dann auch 2015, der den BGH beschäftigt hat. Da hat ein Anwohner sich nämlich von dem Schattenwurf einer Esche so dermaßen belästigt gefühlt, dass er von seinem Nachbarn, wo diese Esche stand, verlangt hat, den Baum zurückzuschneiden. Der BGH ist da aber nicht ganz mitgegangen. Zwar hat er gesagt, es wäre durchaus denkbar, dass man sich gegen den Schattenwurf von so einer Esche zur Wehr setzt, aber das ginge nur dann, wenn wirklich auch ein Ast oder der Teil des Baums, der den Schatten in den Garten wirft, so in das Nachbargrundstück hinüberragt, dass es praktisch die Grenze schon überschreitet. Wenn alle Abstände eingehalten werden und das Gesetz auch keine weiteren Höhenbegrenzungen vorsieht, dann dürften nämlich auch die Bäume so wachsen, wie sie wollen, genau wie auch die Bambushecke. Und dann ist es auch egal, was der Nachbar davon denkt.
Also die Höhe ist bei allen möglichen Gewächsen immer ein häufiger Streitpunkt. Das habe ich jetzt also verstanden. Gibt es denn noch andere Sachen, die in Sachen Pflanzen und Bäumen und Hecken dann für Streit sorgen unter Nachbarn?
Ja, also tatsächlich scheint die Höhe so ein Zankapfel zu sein. Aber es gibt auch noch andere Probleme. Zum Beispiel, wenn Laubnadeln oder Pollen von bestimmten Gewächsen in das Grundstück des Nachbars fallen. Da gab es in letzter Zeit gleich mehrere Urteile am BGH, die sich mit diesem Problem beschäftigt haben. Ein Beispiel dafür sind Douglasien. Die werfen Zapfen und Nadeln ab. Und eine Douglasie hat es deswegen 2019 bis vor den BGH geschafft. Ihre Äste ragten nämlich so auf das Nachbargrundstück rüber, dass das ganze Zeug im Garten des Nachbars landete. Das wollte der sich natürlich nicht gefallen lassen und wollte die rüberragenden Äste deswegen zurückschneiden. So ein Selbsthilferecht gibt es nach den deutschen Gesetzen tatsächlich. Aber nur, wenn die überwachsenden Pflanzen tatsächlich den Nachbarn nachvollziehbar stören. Der BGH hat gesagt, das heißt nicht, dass jetzt jeder Ast, der weggeschnitten werden muss, den Weg versperren muss oder so etwas, sondern es reicht schon aus, wenn es wie bei dieser Douglasie Zapfen und Nadeln gibt, die auf das darunter liegende Grundstück fallen.
Ja, die Douglasie selbst habe ich in Karlsruhe nicht getroffen, aber der Streit, an den kann ich mich durchaus noch erinnern. Also heißt es jetzt, ich darf einfach so die Gartenschere rausholen und am Baum des Nachbarn herumschneiden?
Naja, ganz so einfach ist das nicht. Zuerst muss schon der Nachbar gefragt werden, ob er das nicht selber macht. Es ist ja schließlich auch sein Baum. Wenn er diesem Verlangen aber nicht innerhalb von einer angemessenen Zeit nachkommt, dann darf man da durchaus selber ran und selber schneiden.
Und wie viel darf ich da so machen? Also darf ich den Baum zum Beispiel auch fällen?
Naja, fällen darf man den Baum jetzt nicht, aber die Äste und Wurzeln, die auf dein eigenes Grundstück kommen, die darfst du schon zurückschneiden. Alles, was auf der anderen Seite ist, ist aber tabu. So ein Kahlschlag auf der eigenen Grundstücksseite kann aber auch schon die Gesundheit des ganzen Baumes oder der ganzen Pflanze ganz schön gefährden. Etwa 2021 gab es einen Fall am BGH, bei dem genau das Problem war. Da sind Nadeln und Zapfen von einer zu weit gewachsenen Schwarzkiefer auf das Nachbargrundstück gefallen. Der Mann, dem das Grundstück mit dem Baum gehörte, meinte aber, dass diese Äste nicht zurückgeschnitten werden können, weil dadurch die Standfestigkeit seines Baumes gefährdet werden würde. Der BGH hat dazu gesagt, wer es zulässt, dass ein Baum das Grundstück seines Nachbars stört, der muss auch die Konsequenzen dafür tragen. Selbst in einem Fall, in dem die Gesundheit der ganzen Pflanze dann bedroht wäre, käme keine Ausnahme in Frage. Wenn der Baum dann durch den Rückschnitt umfällt, dann ist das im Prinzip das Problem von demjenigen, der ihn gepflanzt hat oder der für ihn zu verantworten hat.
Danke, Luis, für diesen Überblick. Man merkt also, Streitigkeiten unter Nachbarn, die können auch immer mal wieder hier in Karlsruhe landen. Aber viele Fälle werden natürlich auch schon vorher gelöst. Also egal, ob vor Gericht oder weil man sich auch schon vorher irgendwie einigt unter Anwälten oder unter Nachbarn. Wie das Ganze in der Praxis läuft, das wollen wir jetzt auch nochmal besprechen mit einer Anwältin, die sich auf Nachbarschaftsrecht spezialisiert hat, Barbara Löw aus Ehningen. Hallo Frau Löw.
Hallo.
Guten Tag.
Frau Löw, vielleicht können Sie uns mal ein bisschen in die Praxis mitnehmen. Wie läuft denn so ein klassischer Fall im Nachbarschaftsrecht ab? Also wann kommen die Mandanten zu Ihnen? Was ist davor an Kommunikation bereits passiert?
Es ist ganz unterschiedlich. In manchen Fällen wurde schon sehr viel mit dem Nachbarn kommuniziert. Und wenn die dann selber nicht weiterkommen, dann melden sie sich beim Anwalt oder sie rufen von vornherein an und wünschen eine Beratung wegen einer überwachsenden Hecke, wegen einem Busch, der stört, wegen Bäume, die überhängen, wegen Pflanzen, die überwachsen. Es ist ganz unterschiedlich.
Wie können wir uns dann das Verfahren mit Ihnen vorstellen? Wie gehen Sie da vor? Machen Sie regelmäßig Ortstermine? Was ist so Ihr Ablauf?
Also es kommt darauf an, wie das die Mandanten wünschen. Sinnvoll ist meist ein Ortstermin, wo man das Ganze vor Ort anschauen kann oder einen Termin hier im Büro, wo die Mandanten dann Fotos mitbringen. Und wenn ich merke, es reicht nicht aus, dann gehe ich auch gerne vor Ort, mache mir ein eigenes Bild und mache dort auch Bilder von den Gegebenheiten, wie sie eben sind. Manchmal wissen die auch nicht, was es für Pflanzen sind. Da muss man eben gucken, dass man vor Ort anschaut und versucht, eben das Gewächs zu bestimmen, weil halt nach dem Nachbarschaftsgesetz unterschiedliche Abstände für unterschiedliche Pflanzen vorgesehen sind.
Ich kann mir vorstellen, da spielen Gutachter dann auch irgendwann eine wichtige Rolle. Was sind das dann für Gutachter genau? Also sind das dann irgendwie Biologen oder Gärtner oder wie läuft das genau ab? Wie wichtig sind die?
Also es kommt darauf an, ob man sich im Gerichtsverfahren befindet oder außergerichtlich. Wenn man sich im Gerichtsverfahren befindet, dann haben die Gerichte meistens eine Liste mit Gutachtern vorliegen. Das können Landschaftsgärtner sein, das können, wenn es um Grenzabstände oder um Mauerabstände geht, Vermesser sein. Ganz unterschiedlich, was man da nimmt. Landschaftsbauer, Baumschulgärtner, je nachdem, um was es in der Sache geht und was das Gericht da in seinem Portfolio hat. Wenn ich irgendwas wissen will und nachfragen will zu bestimmten Pflanzen, zu bestimmten Gewächsen, Höhen etc., dann frage ich hier auch gern bei der örtlichen Baumschule nach. Oder man schaut in bestimmten Pflanzenkatalogen, die es gibt.
Okay, also Sie helfen sich da schon selbst. Sie haben es gerade selber angesprochen, innergerichtlich oder außergerichtlich. Wie ist das bei Ihnen? Ist es wirklich so, dass jeder Fall, den Sie betreuen, am Ende vor Gericht zieht? Oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, Stichwort Mediation oder ähnliche Methoden, die Sie vielleicht noch haben?
Also Mediation halte ich in diesem Bereich nicht so unbedingt für sinnvoll, habe ich auch nicht gemacht. Es gab ganz früher mal, war Voraussetzung bei Nachbarschaften, um vor Gericht zu gelangen, ein sogenanntes Schlichtungsverfahren, das bei einem Kollegen stattgefunden hat, der versucht hat, dort einen Vorschlag zu machen, wurde dann aber vom Gesetzgeber selber abgeschafft, weil er gemerkt hat, dass das überhaupt nicht zur Entlastung der Gerichte beiträgt, sondern mehr Arbeit und Kosten verursacht. Natürlich versuche ich, wenn die Mandanten kommen, versucht man schon mit dem Nachbarn dann sich zu einigen und auf einen guten Weg zu kommen, weil ist es halt so, man wohnt nebeneinander, keiner kann sein Haus praktisch auf den Rücken nehmen und davon gehen, sondern man muss sich ja auch irgendwie in die Augen schauen können. Es kommt darauf an, wenn die Sachen unheimlich verquer sind und schon ein gewisses Streitpotenzial da ist, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass man schwerlichst eine Einigung hinbekommt und die Sachen dann meistens doch vor Gericht landen und auch dort ein Vergleich unheimlich schwierig ist, weil eben keiner von seiner Position abrücken will. Ist teilweise auch verständlich, wenn man denkt, was die Grundstücke heutzutage kosten, dann will natürlich keiner von seiner Position, sage ich jetzt mal, abrücken.
Ja, Sie haben es gerade schon angedeutet, so ein Nachbarschaftsverhältnis, das ist ja, auf gerade wenn es Eigentümer sind, auf lange Zeit ausgelegt. Wie kittet man denn sowas dann nachträglich? Also ist es dann so, dass so ein Urteil oder ein Vergleich dann am Ende doch so einen gewissen Abschluss bringt und man sich dann wieder auf andere Sachen konzentrieren kann? Oder ist das dann noch jahrelang, dass es einen so beschäftigt?
Es kommt immer auf die Parteien drauf an, es kommt auf die Sache drauf an. Klar, wenn man einen Vergleich schließt oder wenn man auch außergerichtlich in dem Bereich was hinbekommt, dann ist es doch oft so, dass das Verhältnis dann, naja, sage ich es mal so, im besten Fall vielleicht eingefroren wird. Manche kommen auch wieder miteinander aus. Wenn man dann praktisch zum ersten Mal praktisch vor dem Anwalt dann miteinander geredet hat, beide sich ausgetauscht haben, beide gesagt haben, was sie stört, dann kann man das vielleicht auch wieder in gewisse Bahnen bringen, sodass sie nachher miteinander gut auskommen. Meine Erfahrung ist aber, wenn es dann irgendwann mal schon vor Gericht landet, dann sind die Fronten so verhärtet, dass es schwerlich ist, dass man dann da nochmal ein gutes Verhältnis hinbekommt. Auch bei Vergleichen vor Gericht habe ich öfters die Erfahrung gemacht, dass natürlich der Vergleich dann geschlossen wird, teilweise vielleicht auch aus Kostengründen, wenn keine Rechtsschutzversicherung dahinter stand, und dass dann aber trotzdem man den Vergleich geschlossen hat, nachher eine gewisse Unzufriedenheit da war, weil das ja eigentlich nicht das ist, was man wollte. Klar, wenn man natürlich vor Gericht gewinnt und ein Urteil erzielt, das gut für einen ist, dann bringt es gewisse Zufriedenheit. Beim anderen Nachbarn natürlich dann aber eine Unzufriedenheit, die natürlich auf den anderen dann übertragen wird, sage ich jetzt mal so.
Kann man das vielleicht einordnen, wie hoch dieser Anteil ist von den Fällen, wo die Fronten wirklich so verhärtet sind, dass es dann zu einem Gerichtsurteil am Ende wirklich kommt? Oder?
Eine Quote oder sowas kann ich jetzt gar nicht sagen, inwieweit es dann aussieht. Also man ist öfters mal vor Gericht, manchmal wird dann auch die Last genommen, sag es mal so. Also wenn es dann gerichtlich entschieden wird, geben sich manche doch auch zufrieden und sagen, ich möchte jetzt einfach wissen, das steht hier nirgends. Wir gehen vor Gericht und der Richter, der wird es dann schon so sagen, wie es ist, und dann weiß ich Bescheid. Und manche akzeptieren es dann auch.
Mit welchen Bäumen und Hecken hatten Sie es denn bislang schon zu tun? Oder können Sie auch Nachbarn schon raten, diese Hecke oder dieser Baum, der ist nicht ganz so streitanfällig wie vielleicht der andere?
Also streitanfällig sind natürlich solche Bäume, die sehr hoch werden und das ganze Jahr irgendwelche Pflanzenteile abwerfen. Sprich, also ganz verpönt sind Birken. Birken, erstens wurzeln die sehr tief, gehen in die Wasserleitungen von den Nachbarn rein. Birken bringen Birkensamen, Birkenblüten, Birkenblätter, Birkenwürstchen. Das heißt, die ganze Zeit fällt irgendwas auf Nachbargrundstück über und verunreinigt da irgendwas, was bevorzugt wird.
Sind ja auch für Allergiker oft ein Problem, aber ich weiß nicht, ob das jetzt dann zu einem Rechtsstreit führen könnte.
Ich hatte es einmal doch, dass der sagt, ich bin Allergiker und deswegen ist es für mich ganz besonders schädlich. Es hat aber zu nichts geführt, weil die Birke, die da stand, die stand halt schon über 10 Jahren auf dem Grundstück, da kann man dann auch nichts mehr machen. Aber der Einwand, der kam schon durchaus doch.
Okay, gibt es vielleicht generell Sachen, die Sie sagen, also abhängig davon, was für Pflanzen man sich jetzt in den Garten pflanzt, was Sie im Umgang mit den Nachbarn raten, wenn es dann mal zu Meinungsverschiedenheiten bezüglich irgendwelcher Sachverhalte im Grenzgebiet kommt, wie man da am besten mit den Nachbarn umgeht, um zu vermeiden, dass so ein Streit letztendlich dann bis vors Gericht führt?
Na gut, es kommt halt immer darauf an, ob es um Bestand geht oder ob es um Neubau geht. Wenn es um Neubau von einer Hecke oder so geht und man kommt bisher mit seinem Nachbarn ganz gut aus, würde ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, er soll zum Nachbarn gehen und sagen, ich plane die und die Hecke, ich würde dir die hinpflanzen, es ist in Ordnung. Ich würde auf jeden Fall raten, die Grenzabstände, die im Gesetz vorgesehen sind, primär mal einzuhalten, um eben nicht da schon von vornherein Streitpotenzial zu schaffen. Also das würde ich auf jeden Fall tun, dass man mit den Hecken und sowas den Abstand einhält oder auch mit Pflanzen, die man pflanzt, dass man da wirklich die Abstände einhält und nicht die Abstände unterschreitet.
Würden Sie sagen, das ist über die Jahre mehr geworden, solche Fälle, oder eher weniger?
Ja, mehr.
Und können Sie sich erklären, woran das vielleicht liegt? Oder?
Ja, in vielen Fällen ist es so, dass es sich um alte Grundstücke und einen alten Bestand handelt, der jetzt von jüngeren Leuten übernommen wurde, der alten Generation. Die haben mit dem schon jahrelang gelebt, da war es vielleicht nicht so prekär. Jetzt übernimmt eine junge Generation, wo das vielleicht auch störender ist. Die haben vielleicht andere Interessen noch oder achten da mehr drauf, wie es aussieht. Das ja.
Okay, vielen Dank, Frau Löw.
Sehr gerne.
Und jetzt hier zum Schluss nochmal in die Runde gefragt, wenn ihr jetzt einen Garten hättet, was würdet ihr denn dann direkt ans Nachbargrundstück pflanzen, Luis?
Also ich finde Bambus eigentlich nach wie vor eine ganz gute Idee und wie wir gesehen haben, funktioniert das auch in einem gewissen Maße. Deswegen würde ich das vielleicht mal überlegen, ob ich sowas auch pflanzen würde.
Und du, Michael?
Na, ich glaube, ich würde tatsächlich schon irgendwie versuchen, Sichtschutz hinzubekommen über irgendwelche Obstbäume oder dergleichen. Also ich weiß, da gelten dann irgendwie strengere Anforderungen an die Abstände und so, aber irgendwie finde ich das optisch einfach ansprechender und dann bietet man irgendwie noch Bienen zu Hause und so. Von daher, ich glaube, ich würde irgendwie so auf die Ebene gehen und versuchen halt, auch wenn das dann nicht irgendwie so viel Sichtschutz bietet, das so hinzubekommen.
Das klingt doch gut. Vielleicht freuen sich die Nachbarn dann auch über Äpfel, Kirschen oder was auch immer du da so anbietest. Genau, das war's dann auch für diese Woche mit den Justizreporterinnen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter und schickt diese Folge an Freunde und Familie. Vielleicht haben die ja auch Probleme mit Bäumen im Nachbarsgarten. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an justizreporterinnen@swr.de. Wir freuen uns da immer von euch zu hören. Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Höllenrausch heißt er und es geht um die Geschichte des Nürburgrings und das klingt so.
Wie schön ist Rheinland-Pfalz? Natur, Weinberge und der Nürburgring natürlich. Hi, ich bin Max Dehling und im neuen Podcast Höllenrausch erzähle ich euch die spektakuläre Geschichte der legendärsten Rennstrecke überhaupt. Michael gets back into Montoya and Schumacher retakes the lead. Und es geht auch darum, was mit einer Rennstrecke passiert, wenn der größte deutsche Rennfahrer aller Zeiten in den Ruhestand geht.
Das war Katerstimmung, ganz klar. Schumi ist weg. Wer weiß, wie es jetzt weitergeht.
In Höllenrausch hört ihr unvergessliche Formel-1-Momente. Ja, Baby! Yes, 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 yes again! Und die unvorstellbare Geschichte um einen riesigen Finanzskandal am Ring, der sogar einen Minister hinter Gitter gebracht hat. Ab dem 14. März geht's genau hier an dieser Stelle los mit der ersten von 6 Folgen. Also folgt diesem Podcast, damit ihr nichts verpasst. Ich freue mich auf euch.
Und das war's dann auch für diese Woche. Ich bedanke mich bei Michael Nordhardt.
Sehr gerne.
Und Luis Bolte.
Vielen Dank auch.
Und natürlich bei Barbara Löw fürs Mitmachen. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage tschüss und bis bald.
Ciao.
Ciao.
Yeah.